Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Mit Stefanie Rode, herzlich willkommen. Beginnen wir mit einer vielleicht verwirrenden Frage. Was haben Gendersterne, Geschlechter, Generationen, Klima und Wissen gemeinsam? Sie alle sind inzwischen zu Schauplätzen massiver Konflikte geworden. Konflikte darüber, wie man zum Beispiel richtig spricht, wer man sein darf, welche Privilegien man hat, wie man klimafreundlich leben sollte und woher man überhaupt weiß, was faktisch stimmt und was nicht, um nur einige der vielen Aspekte zu nennen. Konflikte aller Orten. Gleichzeitig wollen viele gar nicht mehr in den Konflikt gehen, sich nicht mehr mit gegenteiligen Meinungen oder Haltungen auseinandersetzen. Warum das so ist und wie es anders sein könnte, darüber hat sich der Philosoph und politische Theoretiker Armen Avanessian Gedanken gemacht in seinem neuen Buch Konflikt, von der Dringlichkeit, Probleme von morgen schon heute zu lösen. Avanessian ist Professor für Medientheorie an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen und uns jetzt zugeschaltet. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Freut mich, hallo.
Herr Avanessian, beginnen wir mit zwei Beobachtungen, die ich ja eben schon genannt habe, die auf den ersten Blick im Konflikt miteinander zu stehen scheinen. Also dieses Gefühl, überall gibt es Konflikte, ein wahnsinnig hohes Erregungspotenzial, Klagen über gesellschaftliche Polarisierung. Gleichzeitig erleben wir so etwas wie eine Konfliktscheu, die dem jeweils anderen, dem politischen Gegner, attestiert wird. Sei es jetzt eine linke woke Bubble, der unterstellt wird, sie ertrüge Widerspruch nicht mehr, oder sei es Konservative, denen vorgeworfen wird, sich in der Pose eines Opfers der Cancel Culture vor Kritik zu immunisieren. Wie erklären Sie sich diese paradoxe Situation?
Ja, als Philosoph erkläre ich sie mir natürlich zunächst dadurch, dass der Begriff falsch gebraucht wird. Also der Ausgangspunkt meiner Überlegung war ja ein Erstaunen gewissermaßen, ob dieses scheinbaren Paradoxes. Sie haben das ja schon teilweise erwähnt, also egal was man sich ansieht in den Tageszeitungen, die Berichterstattung über Covid, unser Körper, ein einziger Konflikt hat. Unsere Gene sind mit der Kultur in Konflikt, deswegen haben wir Zivilisationskrankheiten, die Eltern und die Kinder sowieso verfeindet, von Männern, Frauen gar nicht zu sprechen, ganze Kulturen, Zivilisationen. Also es gibt, wie gesagt, keine inner- oder interpersonale bis hin zur internationalen Ebene, die nicht durchzogen von Konflikten beschrieben wird. Eben, dass dem de facto nicht der Fall ist, dazu kommen wir sicher noch. Und eben zugleich, und das war mein Ausgangspunkt, eine dem scheinbar widersprechende Konstatierung eines wechselseitigen Vorwurfs. Also progressive Liberale werfen den Konservativen vor, dass sie Alterität ausschließen, auch in ihrer Filterbubble sind, nicht zuhören können wollen und umgekehrt. Sie haben ein paar Stichworte erwähnt, eine angebliche Cancel Culture bestünde und so weiter. Und diesen diskursiven Zusammenhang, der hat mich sozusagen als Symptom zunächst einmal interessiert.
Sie haben eben gesagt, dass der Begriff Konflikt falsch gebraucht wird. Gemeinhin versteht man ja darunter sowas wie Auseinandersetzungen zwischen zwei Parteien, zwei Positionen. Und Sie sagen, Moment, so einfach ist das nicht. Wo erkennen Sie da eine Unschärfe in diesem Konfliktbegriff? Und wie unterscheidet der sich auch von sowas wie einem Streit, einer Konfrontation, einer Auseinandersetzung?
Ja, der Erfolg des Begriffs ist gewissermaßen erkauft von einer bestimmten Schwammigkeit, die weder bei der politischen Analyse oder bei gesellschaftspolitischen Fragen hilft und natürlich auch theoretisch oder philosophisch unbefriedigend ist. Wenn jeder Streit und jeder Krieg eigentlich als Konflikt verstanden wird, wenn der Streit mit den Nachbarn, Gewalt zwischen irgendwelchen Gangs und Genozide alle Konflikte sind, dann fragt man sich, was ist der heuristische Wert noch dieses Begriffs, wenn Konflikte gewalttätig sind oder zu Gewalt eskalieren und immer anders erklärt werden müssen, da fragt man sich, ob der Begriff überhaupt erklärt wird und richtig gebraucht wird. Ich schlage vor, von Konflikten nur dann zu sprechen, wenn sie im Gegensatz zu irgendwelchen Idiosynkrasien oder persönlichen Streitereien wirklich ein notwendiger Teil eines Individuums, einer Gesellschaft sind und deswegen nicht so einfach aufgelöst werden kann. Ohne dass ich mich komplett verändere, ohne dass sich die Gesellschaft, in der der Konflikt auftritt, komplett verändert. Konflikte berühren also die Grundfeste oder den gesamten Kontext, in dem sie auftreten.
Sie sagen, Konflikte sind ein notwendiger Teil, können nicht aufgelöst werden. Unterscheiden Sie sich da also auch vom Streit, von Auseinandersetzungen, bei denen man ja eigentlich eine Lösung suchen würde?
Konflikte evozieren, produzieren möglicherweise Streit und Gewalt und vieles andere. Und das ist natürlich unser aller Interesse, dass die beigelegt werden. Aber sie sind selber deswegen nicht unbedingt auflösbar. Wir sehen das an anderen Kulturen. Wir fragen uns, warum können Amerikaner ihre Waffen verzichten, die fragen sich vielleicht, warum wir die Geschwindigkeit auf den Autobahnen nicht begrenzen können. Aber es ist anscheinend nicht so einfach für eine Gesellschaft, dass man sich den Iran vorstellt, nur einfach ohne Kopftücher. Ja? Wichtig ist dabei zu sehen, dass eine wirklich radikale oder gar revolutionäre Veränderung einer Gesellschaft nur möglich ist, wenn die tatsächlich zugrunde liegenden Konflikte einer Gesellschaft angegangen werden. Nicht, weil dann danach sozusagen das Paradies ausbricht, sondern eine radikale Transformation einer Gesellschaft natürlich diese verändert und dann wieder andere Konflikte auftreten lässt.
Sie stellen ja in dem Buch die sehr interessante Frage, gehen der sehr interessanten Frage nach, existieren Konflikte überhaupt? Und da schauen Sie zurück in die Philosophiegeschichte, schauen auf Kant, Hegel, Marx, um nur einige zu nennen, und gucken, wie die eben den Begriff des Konflikts verwenden, explizit oder implizit. Das sind ja Denker, die sehr unterschiedliche Theorien haben, auch in unterschiedlichen Epochen gelebt haben. Welche Überlegungen von Konflikten halten Sie denn für heute für weiterführend eigentlich?
Also ich habe sehr viel gelernt von Denkerinnen, Theoretikerinnen, die nicht unbedingt explizit über den Konflikt sprechen. Die Beschäftigung wirklich mit Konflikten beginnt erst im späteren 19. Jahrhundert eigentlich. Die von Ihnen angesprochenen Philosophen, also jetzt Kant, Hegel, auch Marx, sind interessant, weil sie den Konflikt wirklich eintragen in die Moderne, in die bürgerliche Gesellschaft. Also wenn ich jetzt an die Antinomien und Paralogismen der Vernunft, also notwendigen und unauflösbaren Hindernissen und Schwierigkeiten der Vernunft bei Kant denke oder bei Hegel und Marx, die so etwas wie eine soziale Existenz, die wir alle haben und sind, oder so etwas wie gesellschaftliche Veränderung oder Fortschritt nicht ohne Konflikt denken können, die also unsere Gesellschaft als eine notwendig von Konflikten getragene und getriebene verstehen.
Und das heißt, Sie würden sich eigentlich der Marxischen Hypothese anschließen, dass Konflikte eigentlich nicht einfach so existieren, sondern hergestellt werden müssen, interpretiert werden müssen.
Das ist etwas, was man an Marx gut analysieren kann, aber auch an anderen, wie zum Beispiel Freud. Aber Marx ist sicher ein gutes oder ein deutliches Beispiel. Er war ja nicht der Erste, der die Ausbeutung kritisiert hat und unmenschliche Arbeitsbedingungen im 19. Jahrhundert. Was ihn auszeichnet, ist die Benennung, die Herstellung eines Klassenkonflikts, das heißt die These eines notwendigen Konflikts zwischen Arbeit und Kapital, zwischen den Produktivkräften und den Produktivverhältnissen und so weiter. Und damit haben sich Millionen, Milliarden Menschen identifiziert. Es wurden Gewerkschaften gegründet, sozialistische, sozialdemokratische Parteien. Das ist eine Herstellung eines Konflikts, der zugleich natürlich auch von vielen beeinsprucht wurde. Es handelt sich gar nicht wirklich um einen Konflikt. Der Kapitalismus ist eigentlich ein faires System, in dem Ungerechtigkeit immer mehr reduziert wird. Aber diese Benennung, diese Herstellung eines Konflikts ist bei Marx sozusagen relativ deutlich, und das ist etwas sehr anderes als einfach nur von einem Streit oder vom schlechten Charakter einzelner Kapitalisten zu sprechen. Und der Konflikt ist, wenn ich das noch sagen kann, damit verbunden, dass sich die Beteiligten damit identifizieren, dass sie damit ihre Situation anders deuten, verstehen und auch anders agieren.
Und das, würden Sie sagen, machen wir heutzutage nicht mehr. Sie sprechen ja auch von dem depressiven, erschöpften Selbst. Wieso machen wir das da nicht mehr? Was hat diese Depression, die Erschöpfung damit zu tun?
Also ich würde jetzt nicht sagen, wir machen das heute nicht mehr und früher hat man das mehr gemacht oder anders. Die psychologische und soziologische These, Alain Ehrenberg hat dazu viel geschrieben, lautet einfach, dass das Nichtherstellen von Konflikten zu Erschöpfung, zu Depression führt. Das heißt, die Nichtanerkennung, dass wir konflikthafte Wesen sind, statt einfach nur Konflikte zu haben und die, so wie die wegmedikamentieren können oder aus uns ausschließen können, am besten, indem man anderen dafür die Schuld gibt. Das hat ja eigentlich nichts mit mir zu tun. Ich bin im Konflikt mit dem anderen. Und stattdessen, denke ich, ist es hilfreicher, als ein Tool, als ein Werkzeug zu verstehen, anhand dessen wir lernen können, wer wir sind und was wir alles mit dem anderen zu tun haben. Also in einem emphatischen Sinn am Konflikt teilzunehmen, wäre sozusagen die Aufgabe. Und das geht, wie gesagt, auch auf Freud zurück, der uns als Konfliktwesen beschreibt, als getragen von Konflikten, die notwendig sind und die unauflösbar sind. Es ist kein Zufall, dass der Konfliktbegriff in der bürgerlichen Gesellschaft und auch in der bürgerlichen Soziologie so eine starke Bedeutung kommt.
Genau, Gewalt ist das Ergebnis von Konflikt, das denkt man ja gemeinhin, aber Sie sehen das andersrum, Sie drehen das um, dass eben Gewalt kein Resultat von Konflikten ist. Warum nicht?
Also statt den Konflikt immer in der Vergangenheit anzusetzen und ihn gewissermaßen auch zu essentialisieren, zu naturalisieren, wie das konservative Autoren, Autorinnen gerne machen, und ihm eine Notwendigkeit zu geben, interessiert mich eher sozusagen das Zukunftspotenzial von Konflikten. Und ich denke, oder meine Ausgangshypothese ist hier, dass wir eigentlich bereits in einem Zustand von Gewalt leben, von kolonialer Gewalt, patriarchaler Gewalt, Sexismus, Gewalt gegen die Natur, einer langsamen Gewalt, wie sie auch genannt wurde, die nicht immer spektakulär sich äußert, aber ständig und omnipräsent ist. Und es stellt sich damit die Frage nach der fehlenden Herstellung von Konflikten. In der USA gibt es Diskussionen um Polizeigewalt gegen Minderheiten. Sind das Einzelfälle oder ist das ein Ausdruck einer systematisch bereits existierenden Gewalt, die nur dadurch gelöst werden kann, dass man die entsprechenden Konflikte herstellt, thematisiert, die koloniale, genozidale Vergangenheit zum Beispiel. Wir können an häusliche Gewalt denken, ob dies ein Beispiel von einem einzelnen Problemfällen ist oder ein Ausdruck einer real existierenden Gewalt, eines real existierenden Patriarchats und so weiter.
Aber da muss ich nochmal nachfragen, weil ich es nicht ganz verstehe. Da existiert ja tatsächlich die Gewalt auch in der Vergangenheit. Also der Konflikt kommt ja aus der Vergangenheit und wird gerade erst interpretiert und damit produktiv gemacht, oder nicht?
Die Gewalt möglicherweise. Die entsprechenden Konflikte müssen aber hergestellt werden. Was ist denn der Grund für bestimmte Handlungen von Polizisten? Was ist denn sozusagen der Hintergrund von manifest sich äußernder Gewalt? Und dafür, denke ich, ist die Herstellung von Konflikten, die Benennung, die Aushandlung extrem wichtig und die Einsicht sozusagen der eigenen Teilhaberschaft am Problem.
Gemeinhin nimmt man ja an, dass Konflikte aus der Vergangenheit aufbrechen in der Gegenwart. Das haben Sie jetzt gerade schon beschrieben, dass Sie das ein bisschen anders sehen. Sie vertreten sogar die Hypothese, dass einige Konflikte im durch die Digitalisierung geprägten 21. Jahrhundert von der Zukunft auf die Gegenwart wirken. Wie muss man sich das vorstellen, dass es gar nicht so ist, dass aus der Vergangenheit etwas kommt in die Gegenwart, sondern aus der Zukunft in die Gegenwart?
Also mich interessieren Zukunftskonflikte im emphatischen Sinn nicht einfach die Konflikte der Zukunft, sondern Konflikte, die quasi aus der Zukunft uns näher kommen. Sie haben die Digitalisierung erwähnt. Wir leben in komplexen digitalen Gesellschaften, die zunehmend aus der Zukunft bestimmt werden. Wir haben quasi ein zu viel an Zukunft, ein zu viel an Daten, Informationen algorithmischer Natur über die Zukunft. Wir sind zunehmend präemptive Persönlichkeiten, wie das Soziologen nennen, die ständig Empfehlungen bekommen, was sie tun sollen, aufgrund von Dingen, die die Computer, die die Algorithmen schon über uns wissen. Wir führen präemptive Kriege und so weiter. Und ich bediene mich da einer klassischen philosophischen oder existenzialistischen Unterscheidung zwischen Angst, die eigentlich objektfrei ist, und Furcht vor konkreten Objekten. Denn was ich konstatiere, ist, dass diese aus der Zukunft sich uns nähernden Probleme und Konflikte, beispielsweise der Klimawandel, dass wir eine Tendenz haben, vor ihnen auszuweichen. Und statt sozusagen mit dieser Angst, mit dieser Ambivalenz, mit diesen uns überfordernden Tendenzen umzugehen, neigen wir dazu, als Individuen, aber vor allem auch als Gesellschaft, andere die Schuld zu geben, nach konkreten Objekten zu suchen, denen wir die Schuld geben können und vor denen wir uns fürchten, statt mit dieser Angst auch vor Konflikten umzugehen.
Herr Avanessian, jetzt möchte ich fragen, wie können wir denn Konflikte produktiver gestalten? Und bevor wir das ganz im Großen, im Gesellschaftlichen debattieren, können wir vielleicht erstmal schauen, wie das individuell gehen kann, wie man da ansetzen kann in diesem sehr komplexen Verhältnis vom Ich und dem Gegenüber, also dem eigenen und dem Fremden, dem, was man teilt, was einen vielleicht auch trennt voneinander. Wenn wir das zum Beispiel an der Corona-Pandemie auch mal festmachen, da sind ja Leute tatsächlich nicht mehr miteinander ins Gespräch gekommen, weil die Gräben so tief waren. Zum Beispiel bei der Frage, lässt man sich impfen oder nicht? Wie würden Sie sagen, kann man da produktiver rangehen?
Also zunächst mal muss man unterschiedliche Ebenen, denke ich, da unterscheiden. Das eine ist mal die Art und Weise, wie die Pandemie bzw. wie die Medizin dargestellt wird, wie sie beschrieben wird. Und da sieht man sozusagen schon auf der diskursiven Ebene, dass diese Viren als ein Angriff sozusagen auf den menschlichen Körper beschrieben werden, als unsere Feinde. immer wieder sozusagen ein Konflikt evoziert wird. Was dabei ganz oft fehlt, ist ein tieferes Verständnis dessen, wie wichtig für uns Viren auch sind, wie wichtig für uns Bakterien sind, was aber auch die größeren geopolitischen, ökonomischen Zusammenhänge sind, die zu so etwas wie Pandemien führen und in Zukunft immer mehr führen werden. Das wäre ein erster Konflikt, der überhaupt zu benennen und herzustellen wäre, dass wir möglicherweise anders reisen, uns anders ernähren und anders wirtschaftstreiben müssen, um zukünftig mit Pandemien anders umzugehen. Wenn man das alles nicht thematisiert, dann zieht man es wahrscheinlich vor, vom chinesischen Virus zu sprechen, sich entweder die Impfungen gegenseitig wegzunehmen oder sie ärmeren Staaten erst gar nicht zur Verfügung zu stellen oder sich gar nicht mehr impfen zu lassen. Damit sind wir dann quasi auf einer zweiten oder nochmal ganz anderen Ebene, nämlich, dass die Kategorie des Wissens nicht erst, aber verstärkt in Zeiten der Digitalisierung eine konfliktbehaftete ist, eine konfliktgeladene ist. Was ich durchaus positiv auch finde. Das heißt, Wissen und was zu wissen ist und wie bestimmtes Wissen dann auch zu Handlungen führt oder führen soll, ist immer etwas, das gesellschaftlich auszuhandeln ist. Und damit haben wir als Gesellschaft anscheinend auch massive Probleme, nicht zuletzt angesichts einer Schere, die sich sozusagen ausweitet zwischen naturwissenschaftlichem Wissen und demokratischen Institutionen, die diese umsetzen sollten.
Jetzt ist es ja so, darüber haben wir vorher auch schon kurz gesprochen, dass es in öffentlichen Debatten häufig so ist, dass wir ein Freund-Feind-Schema sehen oder ein Lagerdenken. Zumindest wird das häufig beklagt. Und das ist ja letztlich eine ganz alte Debatte, die auch schon in der Antike, in der Philosophie geführt wurde über Agonismus und Antagonismus. Also sowas wie Gegnerschaft und Feindschaft. Und es gibt da ja auch aktuellere alternative Ansätze in der Politikwissenschaft, in der Philosophie, zum Beispiel Chantal Mouffe, die eben sagt, wir sollten uns als Gegner denken, aber nicht als Feinde. Also wirklich, dass es immer noch sowas wie einen gemeinsamen Regelkanon gibt, auch wenn man weiß, man vertritt komplett unterschiedliche Meinungen. Schwebt Ihnen da sowas vor, auch in der Art und Weise, wie wir jetzt zwischeneinander Konflikte produktiv machen?
Also ich denke, da muss man etwas differenzieren. Es gibt sowohl am linken wie am rechten Rand des politischen Spektrums und der Theorie eine Affinität zum Konfliktbegriff. Das wird sehr oft falsch verstanden und wird dann assoziiert mit einer positiven Konnotierung von Gewalt. Ja? Wenn man sich nicht im liberalen Mainstream mehr zufrieden, mit dem nicht mehr zufrieden ist, dann neigt man sozusagen zu Konflikt qua Gewalt. Der erwähnte, von Ihnen erwähnte Postmarxismus ist eine sicherlich momentan fashionable Variante eines Agonismus, aber letztlich interessiert mich da eher, was wir in den letzten Jahrzehnten oder fast in den letzten halben Jahrhundert immer wieder uns begegnet als French Theory oder als kritische Theorie, also ein emphatisches Verständnis von Theorie als Konflikttheorie und zwar nicht im Sinne von einer Theorie, die ständig über Konflikte redet, sondern die sich selbst als im Konflikt mit ihrer zeitgenössischen Umwelt versteht, die sich versteht sozusagen als nicht nur ein Verstehen, sondern als getrieben von oder von einem Begehren nach Veränderung. Und in diesem Sinn ist es immer auch verbunden sozusagen mit einem progressiven Anspruch einer Transformation der Gesellschaft hin zu etwas Besserem und auch zu einem Überkommen sozusagen von vereinfachenden, simplifizierenden Trennungen von Freund und Feind, also von einem binären Denken, als ob ich wirklich sozusagen der andere wäre, dessen, mit dem ich einen Konflikt habe. Es geht, wie gesagt, darum zu sehen, anhand von Konflikten zu lernen, wer ich bin. Sag mir, was dein Konflikt ist und ich sag dir, wer du bist und eben was du mit dem oder den anderen gemeinsam hast.
Und könnten Sie das vielleicht mal ein bisschen konkretisieren, also wie man ausgehend eben von der kritischen Theorie sich selbst im Theoretisieren, im Konflikt mit der Umwelt verstehen kann? Also wenn wir jetzt zum Beispiel über die öffentliche Debatte auch sprechen und genauso Phänomene, wie wir sehen, Selbstviktimisierung, die Behauptung, dass man gecancelt wird, so etwas, wie kann man da eigentlich dann produktiv im Konflikt mit anderen sein?
Also zunächst mal ist der Punkt ja, dass man erkennt, inwiefern man Teil des Konflikts ist. dass man selber nur derjenige ist, der man ist, weil man Teil dieses Konflikts ist. Man müsste sich sozusagen jetzt einzelne Konflikte konkret ansehen, versuchen anhand derer zu zeigen, inwiefern diese Einsicht die Voraussetzung ist einer Reduktion von Gewalt, einer Reduktion von Auseinandersetzungen. Die beliebtesten Beispiele, also beliebt unter Anführungszeichen, sind der angebliche Konflikt zwischen Israel und Palästinensern oder Konflikte zwischen Männern und Frauen, häusliche Gewalt und so weiter. Das sind immer sozusagen Beispiele dafür, dass es schwer ist, den gemeinsamen Konflikt herzustellen, zu sehen, was man eigentlich miteinander teilt. Das dringlichste oder uns allen geläufigste Beispiel momentan ist der Krieg in der Ukraine, ja, wo zwei Parteien miteinander im Krieg sind, die sich angeblich sozusagen so nah sind. Wir hoffen alle, dass die Gewalt aufhört, dass ja, so etwas wie Waffenruhe sich herstellt, dass der Krieg beendet wird. Von da ist es aber noch ein langer Schritt dazu, dass wirklich der zugrunde liegende Konflikt zumindest angegangen, geschweige denn aufgelöst wird.
Also Sie würden sagen, jetzt in Bezug auf Ukraine haben wir eigentlich gar kein Verständnis davon, was der Konflikt richtig ist, wie der Konflikt hergestellt wird, sodass wir ihn produktiv denken können?
Also das beginnt ja damit, dass nicht klar ist, die einen Verschwörungstheoretiker behaupten, die Ukraine ist ja nur eine Marionette von den Amerikanern, um gegen Russland zu kämpfen. Eigentlich ist es China gegen den Westen und Russland ist nur eine Marionette. Russland behauptet, es ist gar kein Krieg und so weiter. Das sind ja Symptome eines wechselseitigen Nichtverstehens. Mein Anspruch ist nicht, sozusagen zu allen Konflikten etwas zu sagen und die sozusagen aufzulösen in der Theorie, sondern ein Verständnis von Konflikt anzubieten, das möglicherweise hilft, nicht mehr die Situationen so zu analysieren, dass sie einer Lösung eigentlich im Weg stehen. Natürlich ist es ein Angriffskrieg jetzt Russlands, aber der zugrunde liegende Konflikt, wie sich da zwei Nationen selber definieren, selber identifizieren und wie wir alle auch und vor allem auch in Deutschland in diesen Konflikt involviert sind, geopolitisch, ressourcentechnisch, Stichwort Gas, ökonomisch und so weiter, diesen Konflikt haben wir nicht hergestellt. Wir agieren als Gesellschaft, als Wirtschaft, als Nationen weiterhin so, dass wir ständig kleine, größere, mal schlimmere, mal weniger mächtige Putins herstellen, statt sozusagen die Konflikte wirklich zu benennen und unser Verhalten, unser Agieren zu ändern. Having said that, ist mir ganz wichtig zu sagen, das ändert nichts daran sozusagen oder das darf einen nicht daran hindern zu sagen, wer schuld ist an einem Krieg, wer der Täter ist, wer die Opfer sind. Aber unabhängig davon, dass man konstatiert sozusagen, wie ein Krieg verläuft und wer ihn sozusagen ausgelöst hat und wer daran schuld ist, muss man verstehen, dass die zugrunde liegenden Konflikte schon vor dem Krieg da waren und auch nach einer hoffentlich baldigen Beendigung dieses Kriegs weiterhin vorhanden sein werden.
Und Ihre Prognose ist ja, dass wir in den kommenden Jahrzehnten immer deutlicher beobachten werden, dass nicht Konflikte zu Kriegen eskalieren, sondern dass die Grenzen verschwimmen. Wie genau meinen Sie das?
Ich habe erst gestern wieder gelesen, dass wir schon im Dritten Weltkrieg sind. Ich weiß gar nicht, ob der War on Terror schon beendigt wurde. Den absurden Angriffsnichtkrieg Putins und den Wirtschaftskriegen, die wir dagegen führen oder Stellvertreterkriegen und so weiter, erst gar nicht zu sprechen. Offensichtlich gibt es also in unseren postheroischen Breitegraden auch einige Konfusion über den Begriff des Kriegs und mich überrascht es ehrlich gesagt immer wieder, wie diverse Kommentatoren ständig davon überrascht sind, dass auf einmal mitten in Europa, bekanntlich so friedliebenden Europa, auf einmal wieder Kriege stattfinden in Jugoslawien, in der Ukraine. Immer wieder gibt es ja diese Überraschung, dass das überhaupt noch passieren kann. Und in diesem Sinne, denke ich, sind wir ein weiteres Mal mit dem sowohl philosophischen und politischen Problem konfrontiert, dass der Konfliktbegriff nicht klar definiert ist. Und Stichwort Klimawandel und Ressourcenknappheit und Zunahme an Migration ist natürlich zu befürchten, dass die Probleme, die Gewalt, die Auseinandersetzungen in Zukunft nur noch zunehmen und auch die Konfusion und die Missverständnisse darüber, wann es sich um Konflikt handelt und wann es sich um bloße Auseinandersetzungen handelt. Sowie, und das ist, denke ich, der entscheidende Punkt, dass der dem unter anderem im Klimawandel zugrunde liegende Konflikt damit gar nicht erst angegangen wird, sondern dass man sich immer auf der Ebene der Auseinandersetzungen und der Migrationsbewegungen aufhält und darüber diskutiert.
Ja, aber da würde ich gerne nochmal näher drauf gucken, weil eigentlich ist es ja so, dass bei der Klimakrise die Konfusion gar nicht so groß ist, weil der Konflikt ist doch klar benannt, oder? Also Ökologie gegen Ökonomie. Die einen sagen, wir müssen so schnell wie möglich alles stoppen, auch wenn die Wirtschaft drunter leidet. Die anderen sagen, wir müssen ganz langsam unsere Art zu wirtschaften ändern. Also wie hilft denn da Ihr Konfliktbegriff, wenn etwas schon so klar benannt ist?
Es ist eine Sache, etwas zu benennen. Ich kann jemanden, der eine schwere Neurose hat, also laut Freud sind wir alle neurotik, aber der sozusagen in seinem Leben beeinträchtigt ist, nicht sagen, lies mal Freud. Ja? Und Marx hat ja auch etwas anderes gemacht, als einfach nur zu sagen, geh mal in eine Fabrik und schau dir das Unrecht an. Einen Konflikt herzustellen bedeutet mehr, im Falle der Psychoanalyse eine mehrjährige Auseinandersetzung, in der die Psychoanalytiker versuchen, Unbewusstes und Bewusstes überhaupt miteinander in Kommunikation zu bringen. Das Beispiel Marx haben wir schon ein bisschen besprochen. Ich denke, es bedarf einiges mehr als ein Wissen über die Probleme. Wir wundern uns ja darüber, dass wir seit Jahrzehnten wissen, dass etwas falsch läuft und wir weiterhin sprichwörtlich mit dem Fuß am Gaspedal gegen die Wand fahren. Das heißt, ein Herstellen von Konflikten ist etwas anderes als die Behauptung zu wissen, dass etwas falsch läuft. Dazu bedarf es bestimmter politischer und auch ökonomischer Institutionen, die es helfen und möglich machen, die Konflikte wirklich auszutragen.
In dem Zusammenhang würde ich gerne noch fragen, also wenn wir jetzt über die Klimakrise sprechen, da unterscheiden Sie ja zwischen einer globalen Politik und einer planetarischen Politik. Was heißt das und warum unterscheiden Sie da?
Da bin ich sicher nicht der Einzige, der das so sehen würde, dass eine internationale Perspektive und auch eine globale Perspektive möglicherweise nicht mehr ausreichend ist. Wenn ich vom Planetarischen spreche, dann meine ich damit, dass unsere Erdoberfläche, aber auch die Atmosphäre überzogen ist von Sensoren, die uns ständig Daten liefern, die von künstlichen Intelligenzen ausgewertet werden, die inzwischen unumgänglich sind für uns, um zum Beispiel mit Pandemien umzugehen, um den Klimawandel zumindest ansatzweise zu verstehen. Und mein Plädoyer ist quasi die Herstellung eines Klimakonflikts, den Konflikt zwischen ökonomischen und ökologischen Interessen wirklich auszutragen. Dazu bedarf es entsprechender planetarischer Institutionen, nicht einfach nationaler, internationaler oder globaler Institutionen. Für unsere Demokratien bedeutet das zum Beispiel, dass wir auch nichtmenschliche Entitäten, nichtmenschliche Intelligenzen, ebenso wie gar noch nicht existierende, in unsere Entscheidungsprozesse integrieren. Was würde es bedeuten, zu handeln und zu entscheiden im Sinne zukünftiger Generationen? John Rawls, der amerikanische Philosoph, dessen Tod sich, glaube ich, bald jetzt zum 20. Mal jährt, hat die schöne Fabel vom Schleier der Ignoranz erzählt, wonach wir eine Gesellschaft so denken und konstruieren sollten, als ob wir nicht wüssten, wo und wie wir geboren würden. Und diese quasi präsentische, ganz in der Gegenwart verhaftete Fabel würde ich mit Blick auf Zukunftskonflikte, also nicht einfach zukünftige, sondern im emphatischen Sinn aus der Zukunft kommende Konflikte wie den Klimawandel erweitern. Wir sollten oder wir müssen, denke ich, so ökonomisch und politisch agieren, als ob wir nicht wüssten, wann wir geboren würden.
Das sagt Armin Avanessian. Ich danke Ihnen sehr für diese Anregungen, Konflikte anders zu denken. Vielen Dank auch, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Danke Ihnen.
Das war der Medientheoretiker und Philosoph Armin Avanessian. Und soeben ist sein neues Buch im Ullstein Verlag erschienen. Es heißt Konflikt, von der Dringlichkeit, Probleme von morgen schon heute zu lösen.